So, ich muss mich vorab erstmal bei euch entschuldigen. Ich habe euch Unrecht angetan. Es wird heute nicht in Johannes weitergehen. Das heißt, wenn ihr nur die Esra-Bibel dabei habt, dann tut mir das sehr leid. Aber ihr werdet klarkommen. Ja, lass mich einmal beten. Dann starten wir. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort so reich ist an Erkenntnis. Erkenntnis über dich. Und dass du uns darin anleitest, wie wir zu leben haben und dass wir daraus schöpfen dürfen. Dass wir uns nicht selbst irgendwie den Kopf zerbrechen müssen, sondern dass du alles vorbereitet hast und ja, wir einfach genießen dürfen, was du da für uns vorbereitet hast. Schenke uns die Aufmerksamkeit fürs Thema jetzt gleich, Kraft durchzuhalten, auch wenn die Woche lang war. Aber vor allem Klarheit für uns, ja, was dein Wort uns sagen will, ja. Und dass wir ein Wort dazu gebrauchen, ja, um unsere Herzen einfach zu verändern. Ja. Amen. So, Bennett, kann ich hier noch malen gleich ein bisschen? Also, ich glaube, die meisten von uns würden über sich selbst sagen, ich bin bekehrt. Ich habe mich irgendwann mal für Jesus entschieden, habe mich entschieden, ihm nachzufolgen. Und es gibt diesen einen Punkt im Leben, ich symbolisiere das jetzt einfach hier mal mit einem Kreuz, wo dein Leben einen Wendepunkt hatte, wo sich alles irgendwie geändert hat. Von Leben ohne Jesus in die entgegengesetzte Richtung zu Leben mit Jesus in seine Richtung. Das ist hier so auf dem Zeitstrahl, sage ich jetzt mal, hat man irgendwann mal hier angefangen. Ich glaube, wir kennen den Weg hierhin, quasi zum Kreuz, eigentlich ganz gut. Wir wissen, was so nötig ist, um da im Endeffekt irgendwann mal anzukommen, um sein Leben Jesus zu geben und dann diesen Wendepunkt zu erleben. Wir wissen, dass dazu sowas gehört wie Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis, Buße, an Jesus zu glauben oder Jesus zu glauben und ihn als Herrn für sein eigenes Leben anzunehmen. Und wie gesagt, dann kommt dieser Punkt. Und was ich spannend finde, ich glaube, ab hier, also ab diesem Punkt hier, wird es für uns knifflig. Wie geht es ab da weiter? Du hast jetzt für Jesus entschieden und sagst, boah, ich will irgendwie für ihn leben. Ich will mein Leben ihm zur Ehre leben. Ich will irgendwas machen, was Jesus will. Ich will so leben, wie er es will. Und die Frage ist dann halt, ja, aber was will Jesus eigentlich? Was will Jesus von mir? Was will er von mir persönlich? Was will er vielleicht generell von uns? Ja, als seine Kinder. Man könnte die Frage vielleicht zusammenfassen als, wie kann ich dir zur Ehre leben, Jesus? Und dir würdig wandeln? Und ich glaube, viele würden darauf antworten, vielleicht auch du, dass für Jesus zu leben, christlich zu leben, geistlich zu leben, bedeutet, Jesus zu dienen. Ich sag mal hier, geistlich bedeutet Jesus dienen und im besten Fall viel dienen. Viel tun, viel dienen. Und es ist in unserem Kopf irgendwie zusammen mit, das ist geistlich, das ist gut, so sollte man als Christ leben. Und ich möchte mit euch mal ein kleines Gedankenexperiment machen, um das in eurem Leben vielleicht zu prüfen. Wenn wir jetzt bei dir im Leben das hier streichen würden, ja, das heißt, du bist nicht mehr in der Kinderstunde am Mitarbeiten, nicht im Gesangsteam, nicht im Chor, nicht irgendwas, Technik, whatever, sondern du hast einfach keinen Dienst mehr. Du hast Montag frei, Dienstag frei, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Du hast am Sonntag diesen kleinen Slot zwischen 10 und 12 Uhr, wo ja, Gottesdienst ist, aber ansonsten hast du nichts zu tun. Wie viel Geistlichkeit bleibt denn noch über? Wie viel Christsein bleibt denn noch über? Wie viel für Jesus oder Jesus würdig wandeln bleibt denn noch über? Und ich finde es echt eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, dass das in unserem Kopf eben so stark miteinander verknüpft ist, dass in dem Moment, wo es nicht mehr so ist, wir uns ziemlich ungeistlich fühlen. Wir uns ziemlich unchristlich fühlen. Ich kann euch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Wir haben letztens mal durchgerechnet, und sind ungefähr so darauf gekommen, dass man wahrscheinlich neben Hauptberuf und so weiter in der Gemeinde, dass ich noch so 20 Stunden die Woche wahrscheinlich so in Jugendarbeit drin bin, Hauskreisarbeit, Jüngerschaften, Predigt vorbereiten und so weiter, dass so durchschnittlich 20 Stunden die Woche sind. Es gibt Wochen, da mache ich gefühlt gar nichts anderes, als genau das zu tun. Predigten vorbereiten, Jugend, irgendwie Seelsorgegespräche, am Freitag da sein, Jüngerschaften für Hauskreise vorbereiten, Hauskreise machen und so weiter und so fort. Und sehr oft ist es so, dass ich am Ende der Woche dastehe und zurückgucke und sage, die Woche war voll hier mit geistlichen Dingen, also Dinge, die wir in geistlich einkategorisieren würden. Aber wenn ich auf diese Woche zurückgucke, merken muss, die Woche war alles andere als geistlich. Die war voll, aber die war nicht geistlich. Da war sehr wenig wirklich aufrichtig, da war sehr wenig wirklich irgendwie mit Jesus leben, ganz viel für Jesus leben oder zumindest so zu tun oder sich selbst dafür zu halten, aber ganz wenig mit Jesus leben. Und diese Wochen fühlen sich, während du in der Woche bist, richtig gut an. Du machst richtig viel, Leute sehen das vielleicht sogar. Es tut auch richtig gut, davon zu reden und immer wieder zu sagen, boah, irgendwie diese Woche bin ich wieder so eingespannt, boah, krass. Aber am Ende der Woche steht man da und denkt sich, ja, also viel Geistlichkeit, viel Gemeinschaft, wirklich qualitative Gemeinschaft mit dem Herrn, war eigentlich gar nicht da. Also diese Gleichung hier, die geht nicht auf. Viel zu tun, geschäftig zu sein, also viel unterwegs zu sein für Jesus, heißt überhaupt nicht, dass man geistlich ist. Das kann manchmal genau das Gegenteil bedeuten. Wenn Jesus aber nicht will oder nicht primär als Ziel hat, wir werden das gleich in der Bibel beobachten, dass wir ihm dienen und dass wir viel tun, dass wir möglichst viel reißen für ihn, was dann? Was möchte Jesus von mir ab diesem Zeitpunkt in meinem Leben? Für eben den Rest meines Lebens. Und ihr könnt, wenn ihr die Bibel dabei habt, gerne einmal Kolosser 1 aufschlagen. An den Versen werden wir uns heute entlanghangeln. Kolosser 1 ab Vers 9. Da steht, deshalb hören auch wir nicht auf, redet Paulus, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch, also für die Kolosser, zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. Also, dass ihr versteht, was möchte Jesus, ne? Also für diesen Abschnitt hier in meinem Leben, was möchte er? Dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, und dann Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also, ich breche es für uns einmal kurz runter. Paulus sagt hier, wir beten für eine Sache. Und die Sache, für die wir beten, ist, dass ihr versteht, was der Wille des Herrn ist. Was der Wille für euer Leben ist. Und dann führt er aus, was das eben ist. Und er sagt, erstens will ich, dass ihr das versteht, damit ihr würdig des Herrn wandelt. Das ist das Ziel von dem Ganzen. Und das ist ja das Ziel auch eines jeden Christen. Wenn Christus wirklich dein Herz erobert hat, dann ist deine nächste Frage automatisch, wie kann ich dir würdig wandeln? Mit der Frage beschäftigt er sich. Und er sagt, der erste Punkt, und das ist so spannend, wir werden das jetzt beleuchten, der erste Punkt ist fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Paulus macht hier eine Metapher, er nimmt eine Pflanze, vielleicht referenziert er selbst zu Johannes 15, wo er sagt, oder wo er hier an den Weinstock und die Reben irgendwie andeutet. Können wir aus dem Vers jetzt nicht rauslesen, aber es ist eine Analogie zu einer Pflanze. Und er sagt, diese Pflanze bringt logischerweise eine Frucht hervor. Und das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Das ist der Wille für dein Leben von Gott, dass du Frucht bringst. Und ich finde, das Spannende ist, wenn wir mal Klarheit darüber verschaffen, wenn wir uns Klarheit darüber verschaffen, was das bedeutet. Frucht bringen heißt im ersten Moment nicht dienen. Frucht bringen heißt im ersten Moment nicht Dinge zu tun. Sondern Frucht bringen ist, dass Gott dich verändert. Der erste Gedanke, den er hier ausführt, vom Willen Gottes ist, dass Gott vorhat, dich zu verändern. Er möchte Frucht bringen in deinem Leben. Er möchte, und das muss man so drastisch sagen, Gott möchte, dass mein widerlicher, manchmal ekelhafter Charakter transformiert wird in etwas, was ihn verherrlicht. Galater 5, 22, die Verse kennen wir, schreibt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und genau das hat Gott mit meinem Leben vor, das hat Gott mit deinem Leben vor. Es ist der erste Aspekt seines Willens für dein Leben. Nicht das Tun, nicht das Losgehen, sondern er möchte, dass du verändert wirst. Er möchte, dass du Frucht bringst. Und er möchte deinen Hass in Liebe umwandeln. Er möchte deine Unfreude und deine Grämigkeit vielleicht, deine Unzufriedenheit in Freude verwandeln. Er möchte da, wo du Unfrieden hast, wo du Streit hast, möchte er Frieden schaffen. Wo du ungeduldig bist mit deinen Mitmenschen, möchte er Langmut schaffen. Freundlichkeit, wo sie dir fehlt, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist der erste Aspekt von dem, was Gott für dein Leben vorhat. Der erste Aspekt, mit dem er hier starten will. Es geht hier noch nicht darum, irgendwelche Mauern einzureißen, irgendwelche Sachen aufzubauen und irgendwas für Gott zu reißen, sondern einfach darin zu ruhen, dass er dich verändern will. Der zweite Aspekt ist Wachsen. Das hängt sehr stark damit zusammen. Vers 10, ich lese ihn nochmal. Um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend. Und auch da ist er ja, also man merkt, dass das ein Gedanke ist, da ist er immer noch bei diesem Gedanken von einer Pflanze. Entsprechend, was ist Wachsen? Wachsen ist mehr Frucht bringen, größer werden, aber genauso Wurzeln schlagen, standhafter werden. Und auch das hat er in erster Linie für dein Leben vor. Wenn man sich den Missionsbefehl zum Beispiel anschaut, dann redet er genau über diese beiden Sachen. Er redet, geht hin in alle Welt, macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufend, ne, bis hierhin, und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das sind die beiden Aspekte eben des Christenlebens und was Jesus von uns erwartet. Und das, was ich hier mit am spannendsten finde an diesem Vers, ist das, was danach kommt, nämlich wie schaffen wir das? Wie schaffe ich Frucht zu bringen? Wie schaffe ich zu wachsen? Und die Antwort ist, durch die Erkenntnis Gottes. Ich lese nochmal Vers 10, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, Frucht bringt in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Was Paulus deutlich macht, und ich glaube, das ist ein Gedanke, den wir alle kennen und den wir schon tausende Male gehört haben, aber das Ding muss dein bester Freund sein. Christsein ohne dieses Buch funktioniert nicht und es wird auch niemals funktionieren. Weil wo sonst sollst du Gott erkennen? Er sagt, du sollst wachsen, du sollst Frucht bringen. Es ist der Wille Gottes für dein Leben. Wie schaffst du das? Durch Erkenntnis Gottes. Indem du das Ding hier aufschlägst und liest und verstehst. Und vor allem Gott darin suchst und findest. Und ich finde es wirklich krass, dass heutzutage auch in unserer Bubble halt, ne, von evangelikalen Christen, von Christen, die sagen, Gottes Wort ist voll Wahrheit und es ist ganz Wahrheit, kein Fehler ist da drin, wir brauchen es zum Leben und so weiter und so fort. Dass dieses Buch genommen wird und ganz oft ausgespielt wird gegen Machen. Es wird auf eine Waage gelegt quasi, auf die eine Seite kommt die Bibel, auf die andere Seite kommt das Machen und es wird gesagt, so, wir müssen weniger Wissen, weniger Theorie und so weiter, wir müssen machen. Die Bibel spielt das überhaupt nicht gegeneinander aus. Überhaupt nicht. Die Bibel sagt, du wirst überhaupt nichts machen können, wenn du hier drin nicht fest verankert bist. Wenn das hier nicht dein Fundament ist von dem, was du tust, dann kannst du sonst irgendwas machen. Es wird aber keinen Impact haben. Und wir leben in einer Zeit, in der Gott erkennen, also Bibel lesen, darin fester werden, darin tiefer reinschauen, mehr verstehen, einfach keinen Wert mehr hat. Lieber oberflächlich verstehen, so ein paar Grundwahrheiten, so das reicht doch. Wir müssen doch jetzt nicht alle Akademiker werden. Wir müssen losgehen, wir müssen machen. Die Bibel denkt anders darüber. Gott generell denkt anders darüber. Für ihn hat ihn zu erkennen so einen Wert, dass er sagt, ich werde die ganze Ewigkeit damit verbringen. Ich will, dass ihr die ganze Ewigkeit damit verbringt, mich zu erkennen. Für ihn ist das überhaupt nicht wertlos, sondern es ist ein fester Bestandteil von dem, was er mit uns vorhat, was er von uns will und wie er die Ewigkeit plant. Was meine ich damit, wenn ich sage, dass dieses Buch an Wert verliert? Das wird keiner von uns behaupten, das wird auch keiner aus unserer Bubble behaupten, also aus der evangelikalen Bubble, sage ich jetzt mal. Und trotzdem ist es so, dass Predigten dann gut sind, wenn sie entertainend sind und wenn sie möglichst leicht verdaulich sind, wenn man jetzt nicht zu tief reingeht, sondern am besten oberflächlich, leicht verständlich, motivierend, einprägsame Sprüche, die man danach vielleicht im WhatsApp-Status posten kann oder so. Wo man es auch merkt, ist, und das ist echt erschreckend, finde ich, mittlerweile, wenn du eine Schulung machst, eine Mitarbeiterschulung, Kinderstunde, Teeniearbeit, Jugendarbeit, es gibt wirklich selten was, wo man nur damit auskommt. Wo man sagt, okay, lass uns mal da reinschauen und gucken, was wir daraus für Jugendarbeit, Teeniearbeit, Kinderarbeit lernen können. Sondern es geht eigentlich immer um Psychologie, Pädagogik. Es geht um irgendwelche Tipps, die man sich aus der Businesswelt abschauen kann und wie man damit seinen Dienst dann doch vollbringen kann, wenn man das irgendwie braucht. Das ist absurd. Das ist absurd. Wir brauchen als Christen, um hier zu leben, nicht mehr als das. Wenn du das Ding studierst, da steckt so viel drin, so viel für deinen Dienst auch drin. Damit bist du jahrzehntelang beschäftigt. Damit bist du bis zum Ende deines Lebens beschäftigt. Und da ist auch genug drin. Das heißt nicht, dass Psychologie und so weiter, das alles zum Wegwerfen ist. Meine Frau ist selbst studierte Pädagogin, Sozialpädagogin. Es sind mit Sicherheit ein paar hilfreiche Dinge dabei. Aber das hier hat oberste Prioritäten. Das ist das einzige Fundament, auf dem dein Dienst funktionieren wird. Ein weiterer Punkt vielleicht privat bei dir. Stille Zeit ist von Gott erkennen, nachsinnen, vielleicht mal einen Vers lesen und den mal einfach im Herz ankommen lassen, zu Text überfliegen, To-Do abhaken, Motivation irgendwie für den Tag rausholen. Es geht nicht mehr darum, den Text zu verstehen, sondern am besten, so ich suche diesen einen Vers, der mir heute was für den Tag gibt. Ist egal, ob ich den Abschnitt verstanden habe oder nicht, aber weißt du, diesen kurzen Impuls. Auch da merkt man einfach, dass es uns gar nicht mehr darum geht, zu verstehen, sondern einfach nur schnell für uns irgendwas rauszuziehen. Wann war das letzte Mal, dass du einer Predigt die Chance gegeben hast, zeitlich, mental, wie auch immer, in deinem Herzen anzukommen und was in deinem Leben zu verändern? Ich merke das selbst, Lina und ich reden oft so am Sonntag über die Predigt halt. Ne? Und ich merke, wie verkopft ich teilweise bin und ich sage so, ja, weiß ich nicht, irgendwie das Beispiel fand ich irgendwie unpassend oder die Textstelle vielleicht irgendwie komisch ausgelegt. Und irgendwann mal musste ich echt Buße tun und habe zu Lina gesagt, ey, wenn wir über Sonntag, über die Sonntagspredigt reden, dann ich möchte ihn nicht mehr zerpflücken. Ganz im Gegenteil, ich möchte einen Punkt nehmen, wo ich sage, über den möchte ich nachsinnen. Ganz egal, wie die Predigt war, ob ich zufrieden damit war, ob ich es anders gemacht hätte, völlig egal. Ich nehme mir einen Punkt raus, der war, wo ich sage, den möchte ich irgendwie an mein Herz ranlassen. Über den möchte ich nachsinnen. Auch da Gottes Wort eben zu verstehen, etwas über ihn zu verstehen. Und auch da, man merkt, wie wenig Rolle dieses Buch und Erkenntnis über Christus, Erkenntnis über die Bibel in unserem Leben spielt, wenn man einfach mal schaut, ja, wie unsere Gespräche sind, wie unsere Gespräche ablaufen und was wir überhaupt zu sagen haben. Ich habe es letztens bei uns im Hauskreis gesagt, ich glaube, es ist eine gute Übung, setz dich mal mit jemandem zusammen und versuch mal einfach über Jesus zu reden oder über Gerechtigkeit, wie Gottes Gerechtigkeit in dir wirkt und was das für dich ausmacht. Oder einfach über das Evangelium. Nicht einfach, also nicht irgendeinen Arbeitskollegen, unchristlichen Arbeitskollegen, sondern einen Christen. Setz dich mal eins zu eins hin oder setz dich in eine Runde und probiert das mal. Ich glaube, wenn man da schafft, 10 Minuten zu füllen, ist man echt schon gut dabei. Und ich muss das echt über mich selbst auch sagen. Ist überhaupt nicht so, dass ich da mit dem Finger zeigen will, sondern wo ich selbst sage, boah, wann habe ich das letzte Mal so darüber nachgesinnt, dass ich darüber in einem Gespräch einfach mal drüber quatschen kann? Boah, ich habe letztens über die Gerechtigkeit nachgedacht, wie Christus Gerechtigkeit in meinem Leben gewirkt hat. Und das hat XYZ in meinem Leben irgendwie gemacht. Und kennst du das auch, kennst du das nicht? Und ins Gespräch zu kommen, es fällt uns so schwer, oder nicht? Es fällt uns so schwer, über Jesus zu reden, über das Evangelium zu reden, ja eben über die Erkenntnis Gottes zu reden. Und ich habe es am Anfang gerade schon angeteasert, irgendjemand hat es geschafft, in ihr Glauben zu sehen, dass wir einfach mehr machen müssen und weniger davon haben müssen. Und die halbe Christenheit ist darauf aufgesprungen, auf den Zug. Weil es einfacher ist, wahrscheinlich. Aber es ist nicht das Problemslösung. Das Problemslösung ist nie geh und mach. Das Problemslösung ist nie geh und mach, sondern das Problemslösung ist immer komm und sieh. Geh und mach ist die Folge von komm und sieh. Aber geh und mach ist niemals die Lösung für eine eingeschlafene Gemeinde, für ein eingeschlafenes Christenleben oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wir müssen von einem rumgetrieben sein für Christus, rumgetrieben sein in der Gemeinde und so weiter, zu einem angetrieben sein kommen. Das heißt, von einem einfach machen zu einem, boah, Christus hat mich so gepackt, deswegen mache ich. Und teilweise sind wir so gefangen in Strukturen, die uns irgendwie, die das aufrechterhalten. Man muss dann umgetrieben sein, damit Dinge funktionieren. Ob es jetzt ja, irgendwelche Dienstbereiche bei uns sind, ob es Sommerlager sind, whatever. Man ist so darauf getrieben, diese Strukturen irgendwie aufrechtzuerhalten, das unbedingt zu machen, Jugendstunde unbedingt zu machen, dass man sagt, es ist eigentlich egal, wer das macht. Ob da jemand wirklich angetrieben ist oder nur rumgetrieben, Hauptsache es findet statt. Wir haben es lieber, wenn jemand alles halbgar macht, als dass eine Sache ausfallen muss. Und ich glaube, auch daran merkt man, dass uns das einfach nicht mehr so wichtig ist, wie es sein sollte. Ein wirklich begeistert sein von Christus. Und da einfach die Frage, wann warst du das letzte Mal überhaupt begeistert davon? Wann hast du das letzte Mal eine Stelle gelesen und warst nicht nur irgendwie intellektuell vielleicht angetan oder wissenstechnisch hast du gesagt, so, das habe ich noch nie gelesen, sondern wirklich begeistert von dem, was du liest. Weil, Spoiler, es wird nicht besser. Also, wie gesagt, die Ewigkeit wird genau das sein. Zu erkennen, begeistert zu sein, anzubeten. Ich glaube, tief im Inneren, auch wenn das keiner sagen würde, schlummert dann doch irgendwie ein Zweifel daran, dass das Ding genügt, um Frucht im Leben zu wirken. Der zweite Punkt, wir können ab Vers 10 nochmal starten, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe. Das ist der zweite Aspekt und wenn wir technisch sein wollen, das zweite Partizip, also wo er das erklärt, was nach dem Willen Gottes Leben heißt. Das erste ist eben Frucht bringen und wachsen, das zweite ist danksagen. Zweites Dank sagen und daraus besteht unser Christenleben. An sich ist es einfach nicht mehr. Wenn du dich fragst, wie es ab hier weitergeht, ab diesem Punkt hier in deinem Leben weitergeht, dann ist das die Antwort darauf. Ein Leben in Dankbarkeit für deinen Herrn, in ausgesprochener Dankbarkeit, in gesungener Dankbarkeit, in gelebter Dankbarkeit, aber auch einfach ein Leben im Erkennen, im Verstehen, im Suchen, im Begeistertsein von Christus und von dem, was er getan hat und was er in deinem Leben einfach getan hat. Und die Bibel ist eben voll davon, auch von diesem Danksagen. Wir könnten jetzt noch einige Verse lesen, wo es genau darum geht, dass wir Dank sagen sollen, zu jeder Zeit. Und da schließt sich auch der Kreis. Wenn wir hier wieder ansetzen, bei dem Punkt, Jesus zu dienen bedeutet, oder Jesus zu dienen und viel zu tun bedeutet, nicht geistlich zu sein. Das schließt der Kreis in dem Sinne, dass selbst wenn man deinen ganzen Dienst aus der Woche rausnimmt, aber du diese Dinge tust, das heißt Montag bis Sonntag, dieser eine Slot ist nur belegt mit dem Gottesdienst, den Rest hast du komplett frei, dann kannst du komplett im Willen Gottes leben, indem du genau das einfach tust. Der Rest wird so oder so kommen. Das ist das, was ich gerade meinte, dieses Komm und Sie wird dich dazu bringen, dass du gehst und machst, 100%. Anders geht es gar nicht, weil Jesus selbst so lebt. Wenn du zu Jesus kommst und siehst, dann wirst du sehen, wie er lebt und dann wirst du genauso handeln wollen, wie er handelt. Aber eben die Frage, was macht Christsein aus? Was macht Christsein aus? Was bedeutet das für mein Leben, Christ zu sein? Dann ist die Antwort so simpel und so ausfüllend, und zwar einfach danksagend zu leben und sich von ihm verändern zu lassen. Und ich glaube, gerade bei diesem Danksagen, das findet so wenig Platz. Also vor allem bei mir im Leben, ich denke, bei euch wird es ähnlich sein. Wirklich in Dankbarkeit zu leben. Und jetzt kannst du so deinen Alltag mal durchspielen. Und diese beiden Dinge, die kannst du zu jeder Zeit machen. Frucht bringen, in dem Sinne, wie Galater es beschreibt, freudig sein, friedvoll sein und so weiter und so fort. Das bist du auf der Arbeit, das bist du, wenn du mit deinen Eltern quatschst, das bist du sonst irgendwo. Dankbar kannst du genauso auf der Arbeit sein, kannst du sein, wenn du irgendwelche Sachen machst, die nicht geistlich sind, in Anführungszeichen. Kannst du sogar sein, ich habe es mal so gesagt, da stehe ich auch zu, ich kann mit Dennis ein Bier trinken und das zur Ehre Gottes einfach machen. Weil wir da sind und wir sind dem Herrn dankbar für die Zeit, die wir gerade haben dürfen, für die Freundschaft, die wir haben dürfen. Wir können das in dem Moment irgendwie zelebrieren und das ist gut. Und wir, und da bin ich überzeugt von, leben damit im Willen Gottes. Da, wo du außerhalb von dem bist, ist natürlich Sünde. Es ist unvereinbar, damit Gott zu ehren. Aber im Rahmen von dem, was der Herr dir zum Genuss gegeben hat und so weiter, das sind nicht kategorisch geistliche Sachen. Aber das sind Dinge, in denen ich ein geistlicher Mensch nach wie vor bin. Ich bin auf der Arbeit ein geistlicher Mensch. Ich bin, wenn ich irgendwas arbeite oder mit einer Mitarbeiterin rede, da reden wir nicht über Jesus, wir reden über Arbeit. Und trotzdem bin ich ein geistlicher Mensch. Und trotzdem lebe ich genau das. Und ich glaube, wir müssen weg von dem, weg von Christsein in To-Dos denken. Hin zu Christsein in Gemeinschaft denken. von Quantität, ja, ich habe jetzt jeden Tag Bibel gelesen, ich bin gerade gut dabei, zu, boah, ich habe die letzten Tage vielleicht nur ein Vers gelesen, aber der hat mich wirklich verändert. Der hat mich wirklich in die Nähe des Herrn getrieben. Weil es beim Herrn eben nicht darauf ankommt, was du tust und wie viel du tust, und du kannst ihm auch nicht imponieren. Ganz im Gegenteil, er möchte dich verändern, und das alles ja zu seiner Ehre. Und lass uns einfach zusammen beten. Also genau das umsetzen und den Abend genauso leben, Jugend genauso leben. Wir können eine Gebetsgemeinschaft jetzt machen, die Gedanken von Herrn bringen, ja, die uns vielleicht beschäftigt haben. Lass uns zusammen beten, ich schließe dann ab. Ja, mein Herr, ich danke dir, dass du nichts von uns forderst im Sinne von die To-Dos, die wir irgendwie abhaken müssen. Ich danke dir, dass wir einfach aus deiner Gnade leben dürfen, dass deine Gnade verändernd ist. Ich danke dir, dass die Erkenntnis von dir verändernd ist, Herr, und dass sie dir genügt, um Frucht in unserem Leben zu produzieren, Frucht in unserem Leben hervorzubringen. Und dass wir nichts daneben brauchen, um einfach dir zur Ehre leben zu können, dir würdig zu wandeln. Lass uns einfach Christen sein, Jünger sein, die danach streben, dich mehr und mehr zu erkennen, ja, weil wir einfach darin unseren Herrn kennenlernen dürfen, was uns dann in der Anbetung wachsen lässt, weil wir einfach in Staunen über dich geraten. Lass uns in Dankbarkeit leben für das, was du dir Tag für Tag gibst, für die Momente, die du schaffst, für die Situation. Ja. Ich danke dir, dass wir unser Leben nicht in geistlich und nicht geistlich aufteilen müssen. Ja. Und dass ja, unsere Arbeit einfach ein 8-Stunden-Block von Nichtgeistlichkeit ist, ja, sondern dass wir auch da einfach als geistliche Personen, als Christen sein dürfen und auch da dir zur Ehre leben dürfen. Herr, lass uns das unser oberstes Ziel sein, daran einfach zu wachsen, hier dir zur Ehre zu leben, uns verändern zu lassen von dir und in Dankbarkeit zu wachsen, Herr. Amen.